Zeiten brechen an. Neue Hoffnung für die Welt durch uns. Wir vertrauen auf deinen Plan. In jedem mutigen Schritt bist du mit uns. Wir heben fest an dir. Geh noch lange nicht auf, weil das Beste noch vor uns liegt. Wir schreiben deine Geschichte, erheben unsere Stimme für dich. Wir sind geboren für die Zeit, sind Träger von deinem Licht, dass deine Liebe sichtbar wird. Wir sind berufen für die Zeit. Neue Zeiten brechen da, neue Hoffnung für die Welt durch uns. Vertrauend auf deinen Plan, jeder mutige Schritt bist du mit uns. Wir heben fest an dir, geh noch lange nicht auf, weil das Beste vor uns liegt. Wir schreiben deine Geschichte, erheben unsere Stimme für dich. Wir sind geboren für die Zeit, sind Träger von deinem Licht. Dass deine Liebe sichtbar wird. Wir sind berufen für die Zeit. Wir schreiben deine Geschichte, erheben unsere Geschichte mit dir. Wir sind geboren für die Zeit. Sind Träger vor dem Licht. Dass deine Liebe sichtbar wird. Wir sind berufen für die Zeit. Und wenn du die Welt auf den Kopf stellst, wenn du die Nacht zum Tag erhältst, dann lohn uns ein Teil sein von deiner Geschichte. Lohn uns sehen, was du versprichst. Und wenn du die Welt auf den Kopf stellst, wenn du die Nacht zum Tag erhältst, dann lohn uns ein Teil von deiner Geschichte. Lass uns sehen, was du versprichst. Und wenn du die Welt auf den Kopf stellst, wenn du die Nacht zum Tag erhältst, dann lass uns ein Teil sein von deiner Geschichte. Lass uns sehen, was du versprichst. Wir schreiben deine Geschichte, erheben Stimme für dich. Wir sind geboren für die Zeit, sind Träger vor dem Licht, dass deine Liebe sichtbar wird. Wir sind berufen für die Zeit. Wir schreiben deine Geschichte, erheben unsere Stimme für dich. Wir sind geboren für die Zeit, sind Träger vor dem Licht, dass deine Liebe sichtbar.
Ja, ich möchte dich, jeden Einzelnen, ganz, ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Sonntag, die Early Morning Show, begrüßen. In dieser Morgen-Talkshow von FG Langquart dürfen wir immer wieder die verschiedensten Menschen mit ihren Lebensgeschichten begrüßen. Geschichten, die bewegend, Geschichten, wo wir darüber lachen können, Geschichten, die aber vielleicht auch zum Nachdenken anregen. Geschichten, die aber immer ganz menschlich sind. Und unser heutiger Gast, der da ist, er versteckt sich am liebsten hinter einer Maske. Also nicht, weil er etwas verstecken muss wie ein Bankräuber oder weil er unerkannt will bleiben wie der Batman oder der Superman, sondern er trägt die Maske zum Schutz. Genau, begrüßen wir den Jonas Witwer, Nummer 1 Goalie von Alligator Malanz und ja, Nazi-Goli, so einmal im Moment dabei gewesen. Herzlich willkommen, schau da. Ja, oh. Yeah, gut gefangen.
Für einmal. Ich habe das sonst noch.
Hebst du noch? Ja, ist gut. Kannst du noch
ein bisschen trainieren. Fühle mich wohl.
Gut. Schön bist du da. Cool, dass du gesagt hast, Moli, ich mache das da und ein bisschen Rede und Antwort da. Wir haben gerade am Anfang jetzt auch das Lied gehört mit den Textzielen. Wir schreiben deine Geschichte. Und ja, in die Geschichte, in deine Geschichte, wenn wir jetzt und in der nächsten Stunde ein bisschen eintauchen. Du hast uns auch Bilder mitgebracht, die wir dann immer wieder sehen dürfen, die vielleicht mehr sagen als 1000 Worte. Und du hast uns auch ein paar Lieder mitgebracht. Zuerst haben wir es auch schon gehört. Und bei diesen Liedern dürfen ihr auch gerne mitsingen, wenn ihr sie kennt. Ja, Lieder, die dir so in der einen oder anderen Situation einfach auch bewegt hat. Gerade ein bisschen zum Einsteigen. Wir haben ja auch, wie ich gesehen, auch ganz junge Unihockeyspieler da. Die einen sind schon ein bisschen länger dabei, die anderen ein bisschen weniger lang. So ein bisschen meine erste Frage an dich ist, wie hat das bei dir angefangen?
Das ist schon sehr lange her. Also Unihockeyspieler tue ich jetzt, glaube ich, etwa 21 Jahre circa. Und bei mir war es einfach so, dass ich einen älteren Bruder hatte. In einem relativ kleinen Dorf aufgewachsen und dort hat es keinen anderen Verein gegeben außer Unihockey. Und weil er dann angefangen hat und wir immer so auf der Straße Strassenhockey und so gespielt haben, im SCB-Liebli, nicht in Davos-Liebli, jetzt dann irgendwann, habe ich ein Wuhl gehört. habe ich dann irgendwann das Gefühl, wenn es der Bruder macht, mache ich es auch. Und dann bist du halt so irgendwie in den Verein reingerutscht.
Genau, wir sehen hier gerade 1, 2 Bilder.
So, fantastisch.
Kannst du vielleicht noch gerade etwas dazu sagen? Wer bist du? Wer ist dein Bruder?
Also der links im Lazio Rom, Liebli, bin ich. Wir hatten so einen italienischen Coach, der uns immer AS Roma oder Lazio Roma Trikots organisiert hat. Ich weiß auch nicht wieso. Da noch Spieler. Genau. So habe ich mal angefangen.
Das Bild auch noch.
Oh wow. Da oben links, der mit den Brüllen, der ein bisschen aussieht wie der Harry Potter in Jung, das bin ich. Und der rechts nebenan, noch viel schlimmer, ist mein Bruder. Sorry. Ja, so jetzt mal angefangen, eben vor 21 Jahren als Spieler. Dann habe ich, glaube wenn ich es richtig im Kopf habe, so 2, 3 Jahre. Oh, sorry. Ganz rechts, unser italienischer Trainer, schweizerisch mit den weißen Socken. Das war immer ein Highlight. Dann habe ich etwa, glaube 3 Jahre als Feldspieler gemacht. Ich war dann noch so jung, dass wir auch gleich waren, dass ich nicht viel gespielt habe. Solange wir gewonnen haben als Team, hat das irgendwie gepasst für mich. Und nachher, glaube ich, ist irgendwann so der Moment gekommen, wo mein Bruder mich mal vor ein Sofa gestellt hat und gesagt hat, schiesse ich ein bisschen auf dich. Und das hat mir irgendwie noch Spass gemacht und dann habe ich es mit dem Goalie mal ausprobiert.
Ja, genau. Ja, genau. Sieht man dich noch als Goalie?
Meine Teamkollegen lachen. Ja, es hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt. Also nicht nur ich, die Ausrüstung auch zum Glück.
Genau. Ja, du hast aber gesagt, auf dem so vor dem Sofa, eben so als Junge, eben, jetzt hast du als Spieler angefangen. Also, wenn man sich aufschaut in so Mannschaftssportarten, dann will doch jeder ein super Stürmer sein, der die meisten Goal schiesst. Wie ist es denn so ein bisschen dazu gekommen, dass du gefunden hast? Ja, nein, eigentlich, eben, ich glaube, so als Goalie, das finde ich so viel, musst irgendwie so die Berufung, musst einfach haben als Goalie, das ist die Position. Und wie ist das aus?
Ich kann es mir nicht genau erklären. Ich war halt nie der, der viel Goal geschossen hat. Vielleicht habe ich den Reiz nicht verstanden. Und sonst, vielleicht ist es halt auch eher so als Goalie. Du bist halt trotzdem auch etwas Spezielles im Team. Du hast eine speziellere Ausrüstung. Vielleicht hätte das auch gelustet gehabt. Ja, und wenn du halt spielst, spielst du auch viel. Also, ja. Das ganze Match auf dem Feld meistens. Ja. Du bist halt so ein bisschen, trotzdem etwas Besonderes. Ich sage immer, du bist eigentlich der einzige Sportler im Team. Das ist, also gut, den Reiz habe ich erst später richtig verstanden, aber vielleicht als Kleiner doch auch schon ein
bisschen. Wann hast du gemerkt, dass du eigentlich voll auf die Karte Unihockey setzen willst? Also eben, hast du im Jahr noch eben ein bisschen die Juniorenliga gespielt und irgendwann, ja.
Das ist auch einfach drei, oder? Das ist auch ein durch den Bruder entstanden. Er ist irgendwie so, er ist wirklich ein extrem guter Spieler gewesen von Anfang an. Und hat dann, glaube ich, mit so 14 ist er in die damals U17 Regionalauswahl gekommen. Dann ist so ein bisschen so eine erste Nationalmannschaftstouch gehabt, so ein bisschen. Und der ist dann dort drin gewesen. Von dem Moment an, wenn es so Grossbrüder macht, willst du es natürlich auch machen. Und dann habe ich mir das auch zum Ziel gesetzt, als Goalie, als ich es tatsächlich geschafft habe. Und dann ist das, glaube ich, irgendwie... dann hast du vielleicht das erste Mal so das Gefühl, mal, du bist vielleicht noch talentiert. Das macht schon mal vielleicht etwas mit dir. Und nachher so, glaube 2007 oder so, ist die U19 WM von den Männern in der Schweiz gewesen. Die bin ich schauen und das hat mich dann komplett weggehauen, wenn ich dem Goalie zugeschaut habe. Der hat Funkhauser geheissen damals. Und dann habe ich gewusst, der wollte ich mal sein. Und ich wollte mal an der U19 WM. Und von dem Moment an ist so, bin ich angefressen gewesen und habe die grossen Ziele von mir setzen.
Ja, eben gerade so ein bisschen Ziel setzen. Muni-Hockey muss ja relativ motiviert sein, um es zu machen, einfach vom Sport aus. Ich weiß nicht, die meisten wissen das vielleicht weniger. Als Profi kannst du ja in der Schweiz eigentlich in dem Sinne nicht leben. Also du arbeitest ja immer noch nebenbei. Hören wir dann nachher noch etwas davon. Was war so die Motivation, der Biss, dass du gesagt hast, ja, ich mache das? Weil eben, ja, du bist vielleicht 60-70% musst du gleich noch arbeiten und verdienst nicht dein Geld damit. So. Ein anderer sagt vielleicht, ja, mich motiviert das Geld noch ein bisschen, oder? Also als Eishockeyaner, als Fußballer, das ist noch ein bisschen das, was mich antreiben kann, dass ich nachher von dem mal leben kann.
Ich weiß auch nicht, also in den Teenager-Jahren ist dir das vielleicht auch noch nicht wichtig. Und bei mir war es zum Beispiel so, als ich mich entscheiden sollte, was für eine Lehre ich mache, hatte ich keine Ahnung gehabt und habe gehört, dass ich Sportgymi mache in Aarau. Und weil bis dahin eigentlich Uni-Hockey das Einzige war, was mich interessiert hat, habe ich gesagt, ich mache Sportgymi. Weniger wegen dem Gymi, sondern vielleicht mehr wegen dem Uni-Hockey. Und ja, ich bin so drin gerutscht. Aber das, was ich eigentlich schon, wie soll ich sagen, das, was mir am meisten gibt, ist eigentlich wie so halt das, was der Teamsport geht, dass es zusammen sein mit den Jungs, das kannst du abschalten, auch den körperlichen Ausgleich. Und ich glaube auch, weil es halt noch nicht so Geld durchtrieben ist, ist der Sport so sehr noch rein, so ein bisschen. Also von den Werten und so. Man hat nicht irgendwie einen mega verbissenen Konkurrenzkampf im Team oder selten. Und das ist schon auch schön, wenn du das retour bekommst, was ich jetzt behaupte, wo vielleicht im Fußball oder so schon viel schwieriger ist oder ganz andere Werte auch gelebt werden.
Das ist ein bisschen die Gratwanderung, die ich jetzt persönlich auch finde. Es ist ja auch ist ja cool, jetzt der Stellenwert, wo der Unihockey jetzt gerade Schweizer Fernsehen, wo nachher Playoffs spielt und so ein bisschen zeigt, was daraus geworden ist, ist auch lässig, oder? Ich glaube, es ist so ein bisschen der gute ja, Mix, der jetzt da ist.
Also ich glaube, jeder Unihockey-Spieler würde sich wünschen, dass irgendwie Unihockey mal den Stellenwert hat vom Eishockey in der Schweiz, dass eben voll professionell das könntest machen und ein bisschen Geld könntest verdienen und immer, wenn es auch nicht 5-7'000 Zuschauer hat, das wäre schon auch schön.
Jetzt eben, gerade so am Anfang von einer Karriere, denkt jetzt sind ja auch Leute wichtig, die dabei sind. Wie sind so ein bisschen deine Eltern eingebunden gewesen? Ich meine, ich sehe sie selber ein bisschen selber spielen, ein bisschen mitgehen. Wie haben sie dich dort unterstützt?
Ja, die Unterstützung war immer mega gross gewesen schon. Also eben, weil mein Bruder auch gespielt hat, ich habe gespielt. Die Schwester eine Zeit lang jetzt auch noch probiert, das hat aber irgendwie nicht so funktioniert. Und die Eltern haben dann, wo der Verein noch im Dorf war, ist es eigentlich nicht so schlimm gewesen, dann haben wir selber ins Training können. Und sobald wir irgendwie ausgewandert sind und auf ins erste Grossfeldmannschaft gesucht haben, die ist dann glaube ich irgendwie 3/4 Stunde Autofahrt entfernt gewesen. Wir waren halt noch Teenager, gewesen, wir noch nicht Auto fahren. Und dann sind sie schon sehr, sehr oft irgendwie mit dem Auto unser Training begleitet. Und dann ist glaub, der Vater teilweise biken. Und in den 2 Stunden, die wir trainiert haben, und, ja, also wir haben es eigentlich ja, so Wochenende lang immer nur Uni-Hockey geglaubt, als ganze Familie. Also die Unterstützung war riesig.
Dann so ein bisschen eben in dem Werdegang Junioren liegen, hast du. Dort hast du ein Erlebnis, das du mir erzählt hast, das dich schon ein mit Graubünden verbunden hat. Es war ein Turnier, wo glaube ich, Shears, Wildcats auch dabei waren. Erzähl mal kurz etwas dort, so ein wie das
Anfang war. Das war ein Bild vorher noch, circa. Also so bei den C-Junioren, ich weiß gar nicht, wie alt das man genau ist, 11, 12, ich weiß nicht genau. Dann haben wir bei uns daheim in unserem schönen Dorf Birmensdorf die Heimrunde, die Finalrunde gehabt, schweizweit, wo du um den Schweizer Meister spielst. Und dann sind tatsächlich die Wildcats Shears zu Besuch gewesen. Und so mit Spielern, die ich heute im Team zusammen bin. Also so, ich glaube, so Team Breia, Remo Buchli, die Fetschbrüder, so die Jüngsten dabei hatten, die uns dann gnadenlos runtergelassen haben, muss man ehrlich sagen. Und ja, wir sind dann zweitletzt geworden und sind, glaube zweite oder erste. Okay. Aber so der erste Kontaktpunkt zum Alans ist dann passiert. Auch.
Ja, ich wusste, die Bündner Clubs, die können schon
noch. Scheint's, ja.
ja, dann ist es so ein bisschen weitergegangen. Genau, deine Karriere ist voll durchgestartet. Und dann ist so der erste grosse Engagement gekommen. Bei welchem Club war das? Wie ist es dort gegangen?
Also so über Umweg über Locrina, wo wir so ein bisschen 18, 21 und nachher in die Nazi angegangen sind. Also ich rede immer vom Bruder und mir und halt der Vater, der auch noch ein bisschen dabei ist. Also dabei ist gewesen, so als Teammanager oder so, manchmal noch mitgemacht hat. Sind wir dann am Schluss zu GC. Das war ab 2011 gewesen. Und ja, von dem Moment an warst du halt in einem Spitzenteam im Unihockey, wo du weißt, jetzt kannst du theoretisch ja die Saison einen Titel mitspielen und dann wird es im Kopf halt schon einmal intensiver und lebst fast noch mehr dafür und wirst vielleicht auch verbissener oder arroganter oder weiß auch nicht was alles.
Ja, und dann ist so der erste grosse Titel gekommen. Können wir da vielleicht auch gerade schauen, haben wir das Bild mitgebracht. Etwas, vielleicht kannst du dazu auch ein bisschen kurz erzählen.
Ja, man sieht unten, Saison 2013 und 2014 war das. Dann haben wir das Cup-Final gegen Alligator Malans und haben dann gewonnen. Das ist natürlich so, wie soll ich sagen, auf dem Papier für mich der grösste Erfolg bis zu diesem Zeitpunkt. Wird halt einen nationalen Titel gewünscht. Und gleichzeitig für mich persönlich als, weiß auch nicht, Mensch, Sportler, eigentlich fast die grösste Niederlage von, ja, bis zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich vom Leben, würde ich sagen. Das klingt jetzt ein bisschen gross, aber es war für mich halt wirklich so gewesen, weil ich bin dann immer erster Goalie gewesen. Und habe mich immer darauf gefreut, habe mich mega verbissen darauf gewartet, dass ich mein erstes grosses Finale bekomme. Und habe dann auch, keine Ahnung, das Viertelfinale, das Halbfinale gespielt und einen guten Job gemacht. Und dann ist, ich glaube, zwei Tage vor dem Finale, wo ich mich darauf gefreut habe, als Nazi-Goalie, dazumal sogar schon, ist dann plötzlich der Coach gekommen und hat gesagt, ja, der andere Goalie hat in der Meisterschaft gespielt gegen das Team, darum wird er das Finale spielen. Und für mich ist dann wirklich so eine, also, wirklich eine grosse Welt zusammengebrochen und es war für mich wie so auch eine mega Blamage gewesen, weil ich mich so über den Sport definiert habe und am Schluss auf Bern muss, vor 3000 Leuten auf die Bank sitzen als Nazi-Goalie und dann spielt der andere Goalie noch das Spiel vom Leben und dann ist noch die Eifersucht so schön gekommen und das ist dann so, eben, du hast eigentlich den grössten Tag von dir im Uni-Hockey in diesem Moment und kannst dich wie ehrlich nicht freuen und das war so eigentlich fast das Schlimmste daran gewesen. Also, schönste Moment und gleichzeitig der schlimmste, bis zu diesem Zeitpunkt.
Mhm. Eben, du hast es ein bisschen angesprochen, eben so ein bisschen, der schlimmste Moment. In unserem Gespräch hast du dir ein bisschen erzählt, wie es weitergegangen ist. Kannst du da auch vielleicht noch ein bisschen weitergehen? Eben, es war der Anfang von glaub, einer Zeit von einem der tiefsten Löcher, die du auch so ein bisschen in deiner Sportlerkarriere erlebt hast. Mhm. Erzähl ein bisschen, wie ist denn das weitergegangen?
Also vielleicht so, um es wirklich verstehen, muss ich eben sagen, bis zu dem Zeitpunkt habe ich immer nur auf Uni-Hockey gesetzt. Und weil du halt im Teenager-Alter noch ein bisschen gut warst, ja, definierst du dich über das, du definierst dich, oder ich mich, ich habe mich immer mehr auch über den Erfolg definiert, über den Status oder was jetzt Uni-Hockey.ch geschrieben hat, über meine Leistung und bin immer die Sachen gelesen und das wie auch gesucht und aufgesogen. Und wenn man dort den Glauben drin nimmt, halt auch wirklich nicht den Glauben so verstanden hast, dass ich mich dort mega darüber definiere und dass meine Identität auch ausmacht. Und das war so einer der Tiefpunkte, wo das Ganze nachher wie hat angefangen hat, wie so zusammenbröckeln. Weil ich gemerkt habe, meine Werte, die ich bis zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, aufgestellt habe in meinem Leben, sind wie verdreht. Und durch das habe ich dann auch den Spass verloren am Sport. Ich habe irgendwie, ja, nicht mehr gerne trainieren. Kommt noch verbissener geworden, vielleicht viel verletzlicher auch durch das Ganze und so ist nachher ja ich habe nicht wie von einem Weg gekommen, wo ich mega müssen generell meine Identität wie neu finde im Leben, wo ich dann stark durch den Glauben geschafft habe auch, wo dann so Stück für Stück so ein bisschen eine Heilung vor allem in mir mega können passieren. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt immer so gemeint hatte, ich spiele Uni-Hockey für Gott, so ganz gross, so im Sinne von, wenn ich dann mal ein Finale gewinne, ziehe ich mein Liebling ab und darauf steht wie bei den Fußballer, Jesus liebt dich und habe irgendwie erst dann so richtig angefangen zu verstehen, dass ich trotzdem mich mega ins Zentrum gestellt habe, also, dass es eigentlich voll um die Ehre gegangen ist, wo ich dann bekomme, weil ich ja der Superstar war im Finale und gar nicht um Gott. Und hat dann mega lernen, dass es eigentlich der Grund, wieso ich Uni-Hockey spielen will, ganz ein anderer soll sein, nämlich, dass ich für Teamkollegen da sein darf oder dass ich als Person ein Vorbild sein darf für andere und das eigentlich viel mehr die Berufung ist, die Gott für mich in diesem Sport auch hat. Und das ist aber nachher ein Prozess gewesen, über 1-2 Jahre, wo er erst richtig gestartet hat, wo er mich mega an die Hand genommen hat und Schritt für Schritt so ein bisschen, mein Herz ja, geheilt hat eigentlich.
Ja, es ist ja dann eure Weg GC und von dir haben sich dann getrennt. Kannst du etwas darüber erzählen oder willst du etwas darüber erzählen?
Kann ich schon. Es ist verarbeitet. ein Jahr später ist eigentlich der schlimmste Moment gekommen. Es ist gut, dass du es ansprichst. Und es war so, eben mein Bruder und ich, darum ist das Bild auch in schwarz-weiß. Es war wirklich ein trauriger Moment. Mein Bruder war damals Nazi-Verteidiger. Ich war Nazi-Goalie in diesem Team. Also eigentlich auf dem Papier starke Teamstützen. So. Mein Vater war Teammanager seit 3 Jahren. Das heisst, er hat alles Material immer organisiert für das Team. Wir haben als Familie immer für das Team gekocht. Also wir sind so komplett, wir haben uns als Familie völlig übertrieben, rückblickend in das rein investiert. Und dann ist der Nazi-Goalie, der erste Nazi-Goalie, also ich war ja mit ihm in der Nazi, von Schweden zurückgekommen. Und irgendwie haben die hinten durch angefangen mit dem Reden. Ohne dass es der Coach gewusst hat. Und am Schluss ist dann irgendwann so zum Moment gekommen, wo sie entschieden haben, dass ihnen der eine Nazi-Goalie, der etwas besser war zu diesem Zeitpunkt als ich, wichtiger ist als ich, mein Bruder, mein Vater und der ganze Aufwand, den wir als Familie investieren. Und haben uns dann, glaube ich, irgendwie im Mai, also so spät, dass wir dann auch nicht noch ein anderes Nazi-A-Team finden können, vor die Tür gesetzt. Und das ist schon für uns als ganze Familie ein mega schwieriger Moment gewesen, weil wir uns eben, ja, vielleicht unbewusst fast zu fest auch über das identifiziert haben. Und plötzlich stehst du da und hast das, was du dir aufgebaut hast im Leben, komplett alles verloren. Also so auch das Gefühl gehabt, jetzt ist die Karriere vorbei, jetzt ist der ganze Erfolg durch und du fragst dich halt auch mega, habe ich jetzt einen ganzen Aufwand gemacht für das? Ich wollte doch noch Meister werden oder ich wollte noch lange Uni-Hockey spielen und am Schluss eigentlich schön verabschiedet werden in einem Verein, sodass man merkt, hey, du hast viel investiert und nicht einfach, wir brauchen dich jetzt nicht mehr, bekommst keinen Vertrag mehr. Und das war schon ein extrem schwieriger Moment.
Aber du hast gesagt, du hast eigentlich keine Zeit mehr gehabt, zum neuen Club zu suchen, also wirklich im Loch. Wir dürfen jetzt das nächste Lied hören. Vielleicht schon ein bisschen My Time Will Come, der Titel sagt es vielleicht schon ein bisschen und hören wir nachher ein bisschen, wie es weitergegangen ist.
My time will come and I will see the things you told me to believe. My time will come and I will know just why you told me to hold on. 'Cause you are God, I am not, and I will trust in your great love, 'cause you are God, and I am not, and I believe my time will come. Our time will come. Told us to believe. Our time will come and we will know just why you told us to.
Der Titel sagt es ein bisschen, My Time Will Come, meine Zeit wird kommen. Es wird auch viel im Text ein bisschen über das Vertrauen geredet. Was bedeutet der Song? Und so ein bisschen auch das Vertrauen in Gott, das hier angesprochen wird. Wie hast du das erlebt in dieser Zeit? Oder wie hast du das gespürt? So?
Ja, eben weil es soweit der tiefste Punkt in meinem Leben war, wo wir dann bei GZ rausgerührt worden sind und ich nicht mehr gewusst habe, an was ich mich genau festhalten kann. Beziehungsweise, man hat es dann eben schon wieder gemerkt. Ich bin wie so krass am Boden gedrückt worden, dass eigentlich, das Einzige, was ich mich jetzt noch daran festhalte, ist effektiv meine Beziehung zu Jesus. Weil ich dort, auch wenn es sich nicht so angefühlt hat in dem Moment, ich habe das Lied dann auf und ab gelöst. Und haben wir immer wieder müssen sagen, ey, wenn Gott mir sagt, dass alles mir zum Besten dient, dann wollte ich auch an das glauben. Oder wenn ich in meinem tiefsten Herz trotzdem weiss, dass Gott mich im Uni-Okay brauchen will und dass meine Berufung auch sein darf, dann muss ich jetzt einfach auch an dem festhalten und Gott vertrauen, dass er mich irgendwie durch das durchführt oder etwas Positives daraus darf entstehen. Und das ist so das, was das Lied mir dann immer wieder gesagt hat, um einfach zu sagen, Jonas, glaub daran, dass Gott einen guten Plan für dein Leben hat und dass er dich liebt und dass er dich durch das durchtreibt und am Schluss noch besser darf sein als vielleicht deine eigenen Pläne, die du dir vorgestellt hast.
Ja, jetzt, so wie du das erzählst, gibt Vertrauen. Ich glaube, das braucht ja auch eine längere Zeit. Das hast du ja nicht einfach dann in dem Moment das Vertrauen plötzlich auf Gott gehabt. Ich glaube, das wächst auch mit der Zeit. Das Vertrauen in Gott, wie lange hast du das schon kennt oder wie lange bist du dort schon mit Gott da unterwegs gewesen? Mhm.
Also ich hatte das Glück, dass ich in einer christlichen Familie aufgewachsen bin, in der FEG Langenthal. Meine Eltern haben immer schon so ein bisschen, also haben uns natürlich immer alle die christlichen Werte und Geschichten auf den Weg gegeben. Und bist am Sonntag immer in der Kirche gewesen und so. Und bei mir war es aber so, als ich ein bisschen Teenager angekommen bin, ich bin jetzt nicht ein Rebell geworden. Aber irgendwie, ich habe gemerkt, für mich sind es bis dorthin wie mehr einfach Geschichten gewesen, die für mich jetzt nicht eine mega tiefe persönliche Bedeutung hatten. Es war immer schon mein Fundament gewesen, aber irgendwie so eine richtig persönliche Beziehung zu Jesus hatte ich glaube trotzdem nicht so gehabt. Als ich dann aber 18 war, in einem Camp von der Killen aus, dann schon im ICF, habe ich mich taufen lassen. Und von dem Moment an hat sich in meinem Leben mega viel verändert gehabt, weil ich die Beziehung zu Jesus auf einem mega neuen oder für mich neuen, intensiven Level erleben durfte, wo eben wirklich eine Beziehung ist und nicht ich gehe ab und zu beten, wenn es mir schlecht geht, sondern dass ich auch merke, dass Gott das Verlangen hat, für mich oder mit mir Zeit zu verbringen und dass wie eben eine Beziehung ist, die gegenseitig ist. Und seit dem Moment, das ist glaube ich 4 Jahre vor dem Tiefpunkt gewesen, ist für mich der Glaube einfach immer mehr ganz normal geworden. Ich habe auch dafür lernen, mich als Christ zu bekennen. Es ist mir nicht mehr peinlich, es ist einfach alles so natürlich geworden. Und das war schon das Fundament, wo ich in dieser Situation mega gemerkt habe, hätte ich das nicht, wäre ich vermutlich an diesem Schicksal damals wahrscheinlich zu Bruch gegangen oder hätte alles sein lassen oder ja, wäre sonst abgestürzt. Mhm.
Ja, eben, du hast schon vorher auch gesagt, dass du auch das Unihockey und die Leidenschaft und auch das Können ein bisschen, dass das wirklich auch etwas ist, was du findest, wo Gott dir auch geschenkt hat. Und irgendwie muss es ja weitergehen. Ich glaube nicht, dass Gott jetzt einfach dort gesagt hat, hey, nein, ist jetzt gut, bis dorthin hast du das Talent gehabt und jetzt tun wir es nicht mehr einsetzen. Du warst ohne Club da nach GC. Wie ist es denn weitergegangen?
Ja, als erstes habe ich eben als aktueller Nazi-Goalie probiert, in irgendein Team reinzukommen, in der Schweiz. Schlussendlich wäre es mir wirklich mittlerweile gleich gewesen, welches. Und irgendwie ist mir mal so ein Gedanke gekommen, ich habe mich gefühlt wie der Josef mit der Maria, der irgendein Hotel gesucht hat, so kindergeschichtmässig. Und einfach alles ausgebucht war. Und ich habe dann wirklich, alle haben gesagt, ja logisch würden wir dich gerne nehmen, aber wir rühren nicht extra einen Goalie raus, für das du darfst kommen. Also eigentlich, was ich auch mega fair gefunden habe, weil sonst hätten sie das Gleiche gemacht, was GC mit mir gemacht hat. Und ja, so bin ich dann eben ohne Club da gestanden, hätte in die Nazi B oder in die erste Liga, glaube ich. Und dann ist aber, glaube wenige Wochen später ein Angebot aus Schweden gekommen, wo ich schon gemerkt habe, oh, jetzt ist irgendwie wieder etwas Grosses am passieren, was ich nicht habe gesehen habe, weil Schweden ist immer so, als Uni-Hockey-Spieler ist das, glaube der Traum von jedem so ein bisschen. Weil Schweden so die weltbeste Liga ist und wenn du eben so ein bisschen verbissen bist, dann denkst du immer, ja, irgendwann mal in der weltbesten Liga dich ausprobieren, wäre natürlich mega cool.
Und hättest du dann nämlich etwa 6'000, 5'000, 6'000, 7'000 Zuschauer, oder?
Ja, jetzt, ja, an einem schönen, guten Spiel dann vielleicht schon, ja. Und dann habe ich mir die Haare gewachsen und bin als Schwede auf Schweden. Genau, es ist dann mega schnell gegangen. Also ich bin glaube ich, im Anfang Mai bei GC rausgerührt worden, oder im April. Und Mitte Juli bin ich den Club, wo mir ein Angebot gemacht hat, besuchen. Und habe dann mega gemerkt, dass es das ist, was ich machen soll. Hat dann zugesagt und glaube, 3 Wochen später mit den Eltern ins Auto gestiegen und auf Schweden aufgefahren.
Ja, gell, ich rede jetzt auch für mich so, ich bin eigentlich schon noch recht verwurzelt in der Schweiz und so und ins Ausland gehen und dann bist du mit der Aussicht, ja, jetzt bist du wahrscheinlich eben die ganze Saison, Sommer, Herbst, Winter über, bist du dort in Schweden, deine Familie ist da, so von wegen andere Länder, andere Sitten, wie ist es dabei gegangen?
Ich habe gar nicht so viele Gedanken gemacht. Also ich habe gewusst, dass es speziell wird, halt noch gleichzeitig ausziehst von zu Hause und dann noch in ein anderes Land. Ich habe aber den Mitbewohner kennengelernt von der U19-Nationalmannschaft, das war auch ein Schweizer. Und ich habe mir nicht mega viel überlegt. Es ist schon erst nachher, als ich dort gewohnt habe, habe ich gemerkt, was es bedeutet, in einem anderen Land zu sein. Ich konnte zwar schon ein bisschen Schwedisch können, aber du hast schon gemerkt, dass die Kultur in Schweden auch noch andere ist. Zum Beispiel, dass man im Team nicht so eng Beziehung hat untereinander, wie das in der Schweiz der Fall ist. Da kommst du einfach und gehst, wenn du überhaupt sagst, der Heu in den Garten oben, trainierst zusammen und gehst wieder heim und bist so viel in einem asozialeren Verhältnis eigentlich. Und dann hast du schon ein bisschen gemerkt, wenn plötzlich das Studium nicht mehr nebendran hast und Freunde und Familie und Killen als Ausgleich und nur der Sport ist irgendwie dann, ja, es ist irgendwie mega cool gewesen, aber gleichzeitig gibt es auch nicht vielleicht ganz so die romantische Vorstellung, die du immer gehabt hast. Mhm.
Ja, du hast mir eben erzählt, kurz vor Anfang der Saison ist noch etwas gewesen, was dir sehr wichtig war, dass du noch mal hast können zurück in die Schweiz kommen, bevor die Saison angefangen hat.
Ja, als ich bei GC rausgerührt wurde, habe ich gesagt, jetzt habe ich das erste Mal Zeit, im September in ein Lager von meiner Kirche auszugehen, ins 20er Camp heisst das. Das war immer in Kroatien gewesen, zu diesem Zeitpunkt. Und das habe ich bis dann nie können, weil dann halt die Meisterschaft schon gestartet hat und wir wie Feriensperre hatten vom Uni-Hockey. Ich liebe aber Camps, darum hat mich das immer sehr stark angeschissen. Und dann habe ich mir gesagt, so eine Trotzreaktion, egal was jetzt kommt, egal welcher Verein, ich melde mich für das Camp an. Und habe dann in den Verhandlungen mit Schweden klar gesagt, ich komme, aber ich muss dann eine Woche auf Kroatien dürfen. Und so ist es dann gekommen. Da bin ich, glaube ich, Wochen vor Saisonstart, also eigentlich wirklich in einem undankbaren Zeitpunkt, bin ich auf Kroatien ins 20er Camp und habe dort eine gute Woche gehabt. Und unter anderem meine jetzige Frau kennengelernt.
Genau, ja.
Sie darf gerade schnell aufstehen. Sie hat gesagt, sie hasst mich, wenn ich das sage, aber dann gesagt, das ist schnell.
Genau, und dann ja, erzähl noch ein bisschen, was ist in dem Camp so
passiert?
Genau.
Ich bin dann von Schweden gekommen und habe dann eigentlich den Union keinen Traum gelebt. Ich war der Profi, ich konnte nur mich auf den Sport konzentrieren. Und dann aber, wie ich vorhin schon gesagt habe, gemerkt, dass es etwas leer ist, wenn du nicht das ganze Umfeld zwischen hast. Und eben eine Kirche als Ausgleich. Und dann bist du plötzlich in diesem Lager mit meinen Geschwistern. Du hast mega gute Beziehungen, die Freunde um dich, der Glaube, der mega intensiv ist. Und hast wie so gemerkt, eigentlich bedeutet das viel mehr. Und dann habe ich schon im Lager so ein bisschen gemerkt, irgendwie schießt es mich fast ein bisschen an, jetzt 9 Monate zurück auf Schweden zu gehen und wieder auf die ein bisschen oberflächliche Karte zu setzen. Und dann habe ich natürlich noch Selina kennengelernt und dann ist das, dann haben wir noch Gefühl drin, oder? Ist dann auch noch intensiv geworden. Und dann, ich glaube, Mitte Camp ist irgendwann so ein Moment gekommen, wo am Abend noch einen Spezialgottesdienst so gehabt hast und dann hat es mich irgendwie komplett zusammengelegt, gefühlstechnisch. Und ich war mega überfordert mit meinen eigenen Gedanken, was ich jetzt genau will im Leben. Mit diesem Vergleich von Uni-Hockey in Schweden und all das, was dir eigentlich viel mehr gibt mit Kirche, Freunden, Familie, die du jetzt hier im Lager gerade hast. Und habe nicht recht gewusst, wie ich das Ganze einordnen soll.
Genau, und dann hast du mir erzählt, bist am Abend noch ins Meer und hast den nächsten Song gehört, den hören wir an. Und dann hören wir dann noch ein bisschen, wie es weitergegangen ist.
Keep my eyes above the waves. my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper.
Du hast mir erzählt, dort auch an dem Abend noch, mit dem Song am Meer, du hast noch das Gebet gesprochen, das noch wichtig ist, um nachher vielleicht auch noch einordnen, was kommt.
Mhm. Ja, für mich war der Moment dann wirklich mega speziell, weil ich bei diesem Camp war. Es ist mir eigentlich mega gut gegangen. Noch Gefühl für Celina entwickelt, alles drum und dran, super Woche. Und darum konnte ich es mega nicht einordnen, dass mir an dem Abend so schlecht gegangen ist. Und dass ich hatte die ganze Zeit nur noch brüllt, irgendwie stundenlang, und einfach nicht gewusst, was los ist. Und gleichzeitig mega gemerkt, dass etwas Grosses am Passieren ist. Und dann habe ich mir eben gesagt, jetzt muss ich irgendwie die Gefühle wieder in den Griff bekommen. Und habe dann gesagt, ich muss unbedingt die Zeit allein mit Jesus haben. Bin dann in der Nacht das Meer runter. Und dann war es natürlich auch noch ein sehr schönes optisches Bild, so das schwarze Wasser und der Sternenhimmel. Und hat dann wirklich das Lied, glaube ich, über eine halbe Stunde gehört. Vor allem immer die Bridge, wo aussagt, hey, ruf mich raus aufs Wasser, wo mega das Petrus-Bild ist, von, hey, wenn du mir vertraust, schau auf mich, auch, egal was links und rechts passiert, wie euch das die Wellen auch immer mögen sein, dann kannst du auf dem Wasser laufen und es wird gut kommen. Und hat dann mega gemerkt, wie Gott mich mega liebevoll fragt, hey, schau, im Moment bist du in Schweden und du lebst, ich habe dir den Traum erlaubt, den du immer gehabt hast. Aber wäre es okay, wenn ich ab jetzt wieder übernehme? Und das ist, das ist noch heute für mich mega emotional und mega schön zu sehen, wie er mich auf so eine liebevolle Art geführt hat in dem Moment. Und nicht einfach gesagt habe, ich bin Gott und von jetzt an machen wir es wieder, wie ich will. Sondern es war wirklich meine Entscheidung. Und hat dann Gott mega gesagt, hey, ich weiss, dass ich dir voll vertrauen kann und es soll dein Wille passieren und nicht meine. Und nachher sind die nächsten 2-3 Tage oder eigentlich der nächste Tag hat dann schon das Resultat gezeigt, weil am nächsten Tag war so der Sporttag in diesem Camp. Ich habe gewusst, von 250 Teilnehmern bin ich der Einzige, der sich nicht verletzen darf. Und habe ein super Warm-up gemacht, gestretched, Krafttraining im Vorfeld, ja nichts passiert, und habe dann mir das Kreuzband gerissen.
Also Gott hat bei dir, glaube ich, so ein bisschen schwarzen Humor.
Ich glaube, ja. Ja, und dann ist es wirklich so, ich bin dann auf dem Basketballfeld am Boden gelegen und habe im ersten Moment gedacht, jetzt muss ich meinem schwedischen Verein irgendwie sagen, dass ich mich 5 Tage vor Saisonstart im Ferienlager verletzt habe und das Engagement, das sie, also das Investment, das sie auch in mich hatten, für nichts war. Und dann ist aber sofort der Gedanke gekommen, ey, wow, krass, jetzt hat Gott eingegriffen. Weil ich einfach mega gemerkt habe, egal was jetzt kommt, jetzt passiert etwas noch viel Grösseres. Und ja, dann hatte ich irgendwie mega von Anfang an den Frieden gehabt. Das Knie war zwar so gross gewesen und es hat auch weh da, aber irgendwie habe ich mega gemerkt, dass ich so gefühlstechnisch mega getreut war und ich mir voll keine Sorgen muss machen.
Ja, wir haben da noch ein Foto mit, hast du mitgebracht, so wie das so aussieht, wenn man das Kreuzband gerissen im Spital liegt.
Ja, das ist noch eine lustige Geschichte, weil ich bin dann gerade aufgewacht nach der Operation und habe selber das Gefühl, ich bin voll wach und habe dann so halb unter Morphium-Einfluss das Foto, glaube ich, viel zu vielen Leuten verschickt. auf jeden Fall ist die Operation gut gegangen. Ich habe mich nachher auch mit Physio und so sehr gut und schnell erholt. Und eben so, was eigentlich das Schönste, was daraus entstanden ist, ich habe durch das, dass ich von Schweden gerade zurückkommen nach den medizinischen Abklärungen, mega viel Zeit mit der Selina. Wir haben unsere Beziehung gerade mega können, aufbauen, ein gutes Fundament legen, wo wir, wenn ich den Sport nebenzu hatte, in dem Aufwand, was bis zu dem Zeitpunkt war, hätten wir das so in dieser Art nicht können machen und haben dann, ziemlich genau 2 Jahre später geheiratet. Und so ist mir eigentlich jetzt nur bis zu dem Zeitpunkt, ohne was nachher alles noch kommt, habe ich wie gemerkt, Gott hat mir kurz das weggenommen, das Uni-Okay, wo ich immer das Gefühl hatte, das ist das, was ich mir wünsche, mehr als alles andere im Leben. Und hat mir eigentlich das gegeben, was ich wirklich brauche, nämlich so den Lebenstraum, den ich immer hatte, dass ich irgendwann verheiratet sein und eine Ehe habe. Und das ist schon nur bis zu dem Zeitpunkt her, habe ich mega gemerkt, ich bin so froh, habe ich dann am Strand gesagt, er soll übernehmen.
Eben wie Gott auch immer in so Situationen, wo wir Menschen das Gefühl haben, hey, was ist das oder was läuft da, dass man dort eigentlich dass das immer wieder auch braucht für Sachen, auch zum Lernen. Hast du auch irgendetwas daraus genommen, was du lernen vielleicht auch noch in dieser Zeit? Du hast dir Zeit geschenkt bekommen, um mit Selina da den Weg zu gehen. Hat dich sonst noch so ein bisschen herausgefordert, dass du die Zeit eben gehabt hast dort, oder?
Ja, das, was ich hauptsächlich gelernt habe, ist eben wirklich einfach nochmal so das Vertrauen in Gott und in die Beziehung zu Jesus, die nochmal auf ein ganz anderes Level gekommen ist. Weil halt so, wie soll ich sagen, es war so greif und sichtbar gewesen, was, wie er jetzt eingegriffen hat. Und das Resultat und das Schöne, was daraus entstanden ist, sind so ja, unglaublich schön gewesen, dass ich halt wirklich so gewusst habe, egal, wie soll ich sagen, egal was im Leben mir noch irgendwie soll zustossen, ich weiss, dass ich mit Jesus zusammen das irgendwie kann meistern. Und das ist so eine Frieden, wo dir einfach ins Herz und in die Seele hineingeleitet wird, wie weißt du, das kannst du einfach irgendwie nicht mehr verlieren.
Eben, du hast gesagt, 2 Jahre lang, also wie ist das, Genesung ist so lang gegangen, bis du wieder fit bist, oder wie ist das gewesen? Oder in einem Club, sie haben nicht gerade gewartet auf dich, gerade, jetzt ist er wieder fit, kommt wieder. Hast du jetzt sonst noch etwas, wo gespielt, oder?
Also so nach einer Kreuzbandverletzung bist du eigentlich so etwa, ja, bis zu 9 Monate, sagt man, also ja, 6 bis 9 Monate bist du draussen. Und wie es bei mir gerade Anfang Saison passiert ist, ist einfach eine Saison schon mal ganz abgeschrieben gewesen. Und nachher habe ich schon mir immer wieder Gedanken gemacht und auch mit der Selina natürlich von dem Moment an viel geredet gehabt, ob es machbar ist für mich, noch einmal in den Spitzensport zurückzugehen und zu welchem Team und müsste ich zügeln oder nicht. Und es hat sich dann aber irgendwie nichts ergeben, wo ich mega das Gefühl hatte, es ist dran. Und bin dann einfach in die erste Liga sozusagen ein bisschen mehr hobbymässig Uni-Hockey spielen. 2 Jahre war das. Bis mit der Hochzeit bzw. kurz nachher. Und habe dann eigentlich so im Januar 2018 das Gefühl gehabt, jetzt ist es dann, glaube ich, langsam gut. Jetzt tue ich mich, glaube ich, entscheiden, aufzuhören mit Uni-Hockey.
Und Gott ist meistens so gnädig oder fast immer, wenn du so in dieser Treue bist, in einer so Phase, wo du für dich das Gefühl hast, aber das kann ich jetzt gar nicht einordnen, das passt gar nicht. ist er da und beschenkt dich mega. Und ja, nimm uns ein bisschen mit, was ist dort passiert? Es ist dann, ja, hat sich etwas ergeben mit dem Club?
Ja, dann habe ich wirklich dann bei Limmatal am Sportchef gesagt, für mich war das gewesen, Ende Saison höre ich auf. Und dann ist es, glaube ich, eine Woche gegangen und dann hat mir der Thomas Sitz, der Sportchef von Alligator Malanz, ein SMS gemacht und einfach so, ja, du, können wir mal zusammen reden? Und dann ist es, ja, können wir schon, aber eben ist irgendwie nicht realistisch, weil es ist ja Malanz und ich wohne in Aargau noch heute. Und ja, und dann haben wir aber irgendwie so angefangen austauschen. Ich habe viel mit der Selina geredet. Sie hat von Anfang an das Gefühl gehabt, das begeistert dich viel zu fest. Das musst du prüfen. darum, starke Frau im Rücken ist immer wertvoll. Ja, und dann ist das so eins ums andere gekommen. Man hat sich mega angefangen im Detail überlegen, ja, was müsste alles. Wie müsste der Trainingsaufbau sein, zum Beispiel? Wie müsste ich vom Arbeiten her können aufteilen, dass das mit Malanz irgendwie möglich wäre? Und habe, bevor ich überhaupt mit dem Sportchef nochmal telefoniert habe, wie einen Plan für mich gemacht habe. Und mir wie gesagt, hey, das ist jetzt wieder so eine Situation, wo ich mega muss darauf vertrauen, dass Gott mich richtig führt. Weil ich nicht irgendwie einen Traum von mir hinterher renne und sage, wow, jetzt kann ich nochmal den Fame haben und nochmal in die Nazi an. Sondern wie gewiss, ich will es wirklich nur machen, wenn es schlussendlich Gott auch dient. Und hat dann, wir haben immer wieder gesagt, wenn überall grüne Lichter kommen und einfach alles perfekt aufgeht, dann glauben wir auch, dass es wirklich ja, geführt ist und Gott mich dort kann brauchen. Und dann war es wirklich so ein Moment, wo ich mir eben den Trainingsplan aufgeschrieben habe. Am besten dann etwa von 6 bis 8, dass ich dort schlafen kann oder den Trainingsweg mit dem Zug zu machen ist und so. Und habe Thomas Hitz angerufen und das ist einfach als ein Beispiel, sind die 3 Trainings genauso gleich gewesen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und so sind jenseits ganz kleine Sachen ja, passiert und zusammengekommen, wo ich einfach mega gemerkt habe, das ist eigentlich schon lange entschieden, ich dürfte das nochmal erleben. Und es hat mich von dem Moment an angefangen nervös zu machen, weil ich nicht recht gewusst habe, nach 3 Jahren Abwesenheit, kannst du es noch? Gehst du wieder zurück ins alte Fahrwasser, wo es dich wieder echt fast vergiftet und dich zu fest über das definierst? Oder auch ist es eine zu grosse Belastung für die von uns, dass durch die viele Zeit, die ich halt investiere, ja, die würde darunter leiden. Und dann ist es aber ja, bis jetzt extrem gut rausgekommen.
Genau, hast du dann dürfen Verträge unterschreiben. Sehen wir hier ein Bild. Genau, das ist. Glaube aus dieser Zeit. Genau, das ist so der sportliche Erfolg, der dort eigentlich wieder voll durchgestartet ist. Dann eben privaten Erfolge, haben eigentlich zu dieser Zeit dann auch geheiratet. Du hast gesagt, Selina ist ein mega wichtiger Teil vom Team Witwer. auch so ein bisschen kurz schon, wo sie dich unterstützt. Gibt es noch mehr Sachen? Wo unterstützt sie dich? Wo gibt sie die Rückendeckung? Warum ist sie wichtig?
Erstens, das ist viel, kann ich lange reden. Es ist extrem vielseitig und tief. Ja, das ist so viel Bilder, ja. Weil, wie soll ich sagen, ich, nicht nur, dass sie unterstützt mich halt im Glauben, sie teilt das Ziel, das ich habe, mit mir zusammen oder unterstützt mich. Sie gibt mir, wenn immer ich es nötig habe. Das ist auch immer mal wieder ein Schutt in den Arsch. Ja, also das ist jetzt etwas, wo ich glaube, ich werde nicht normal am Unihockey spielen, wenn sie mich nicht auch würd voll unterstützen in diesem Bereich. Und der, wie soll ich sagen, die Vision oder die Berufung, die ich habe, mit mir wie auch würd tragen und selber auf so viel verzichten, dass ich das überhaupt machen kann.
Eben, du hast ja gesagt, du kommst eigentlich immer. Eben was, dreimal in der Woche da rauf, dann wenn Heimspiele sind, musst du auch da rauf kommen. Selina muss dich dort mega viel entbehren. Wie motivierst du dich immer wieder? Oder wie fokussierst du dich auf das, immer wieder eben können ins Auto steigen oder in den Zug da rauf zu kommen, Training, nachher eben, je nachdem. Wenn wir noch das Interview vorbereiten, noch länger und nachher wieder runtergehen. So.
Ich glaube, es sind wirklich 2 Aspekte. Einerseits ist es als Uni okay, wo mir mega viel Spass macht. Also jetzt, das Training ist vielleicht schon nicht immer nur mega lustig zum Herfahren. Und dann bewegst du dich aber, hast Teamkollegen, wo du lustig haben und ein bisschen dumm schwätzen und kannst den Kopf abschalten und gehst am Schluss irgendwie ausgeglichener heim. Und das andere ist aber schon auch, dass ich halt eben, seit ich gewusst, dass ich zum Alans komme und wie halt auch die Führung von Gott mega gemerkt in dem innen, weiss ich auch, oder selbst wenn ich mal die Motivation nicht mehr habe, dann glaube ich halt auch wirklich immer wieder daran, dass Gott mich will. Und das ist dann wie so, selbst wenn ich mal nicht mehr motiviert mich das wieder, zu sagen, hey, ich mache es ja nicht nur für mich. Oder auch wenn Celina mal ihr zu viel ist oder uns zu viel ist, dass sie mir auch wieder sagt, hey Jonas, wir sehen ja, dass es etwas bringt. Oder ja, du kannst Einfluss nehmen durch die Position, die dir halt Gott irgendwie auch ermöglicht hat, durch Talent oder wie er es geführt hat. Das wieso meistens, eben, wenn die Energie weg ist und ich ja, keine Lust mehr habe, teilweise auch, dann ist das so das, was mich wieder ein bisschen aufstellt und man sagt, eben, es geht um mehr als nur um deine Lust oder Motivation.
Eben, das ist viel Training, Match, musst du immer umeinander fahren. Und eben, wir haben gehört, als Profi kannst du in dem Sinn nicht leben, dass du von dem kannst finanziell leben. Erzähl noch ein kurz, wie viel schaffst du noch, was machst du noch, so bisschen, wenn du nicht auf dem Feld bist? Vielleicht auch noch Hobbys, hast du auch noch?
Nein, ich habe lange studiert oder bin immer noch dran. Also ich bin in Bern am Studieren, das ist geografisch sinnvoll, in Langquart und in Bern. Dort mache ich mache ich Betriebswirtschaft, also mit einem Marketing-Schwerpunkt. Mich hat immer so ein bisschen die Kommunikation und Marketing schon fasziniert. Und bin nebenzu seit etwa 5 Jahren immer so im Teilzeitpensum am Arbeiten. Also ich habe mal in einer PR-Agentur gearbeitet, 2 Jahre. Dann bei Siemens noch ein bisschen und jetzt bin ich bei Mammut, Sportartikelhersteller, zu 60% angestellt nebenbei. Ja. Und Hobbys. Ich wäre gerne mehr in der Natur, ich würde gerne mal Skifahren. Aber ja, das Uni-Hockey ist schon auch wichtig.
Ja, ich würde gerne Skifahren, könnte vielleicht noch in Zukunft das Problem werden, wenn du jetzt warten musst, bis die Saison fertig ist. Vielleicht gibt es dann keinen Schnee mehr.
Ja, so. Gut, ich bin überrascht, da bei Malanz haben wir wenigstens keine Skifahrsperre. Verbot. Das ist bei GC, haben wir tatsächlich sogar ein Verbot gehabt. Und da ist es halt wahrscheinlich zu fest in der DNA. Wenn man das da verbieten würde, würden da alle davonlaufen. Ihr könnt es aber vielleicht auch besser als so die Aargauer und Zürcher. Von dem her.
Bei all diesen Sachen kommt ja wahrscheinlich auch ein bisschen. Also, bist du auch ein bisschen unter Druck, weil es halt viel ist, oder? Eben, du musst deine Leistung im Club bringen, Studium machst du ja auch nicht einfach so, willst du immer so nicht mal gut abschliessen, Arbeit. Auch in der Ehe, du bist ja ein Typ, der sich überall auch reingibt. Wie gehst du mit dem Druck um?
Manchmal besser, manchmal weniger gut. Also es ist schon ein bisschen so, ich habe manchmal das Gefühl, ich tanze wirklich auf viele Hochzeiten. Und durch das habe ich manchmal das Gefühl, dass ich, egal wo ich bin, nicht das investieren kann, was ich gerne würde. Ich würde auch im Sport theoretisch gerne noch 2-mal in Kraftraum in der Woche, aber es liegt halt nicht drin. Und dann hast du dort zu wenig Zeit, was dich ein bisschen belastet. Im Geschäft kannst du nicht. Du musst halt um 4 Uhr oder um 3:30 Uhr manchmal schon aus dem Haus, dass du am Abend rechtzeitig im Training bist und dann hast du das Gefühl, du machst deine Teamkollegen dort ein bisschen hässig, dass du früher gehst. Oder weißt, eigentlich hättest du einen Abend mit der Frau geplant gehabt und dann bist du wieder im Training. Oder so Sachen, wo ich manchmal schon, der Druck bei mir wie auch zu viel wird, wo ich manchmal so denke, hey, ich mag nicht mehr, das scheisst mich an, das ganze Reisen. Und ja, dann ist eben entweder ein Schutt in den Arsch von der Frau oder halt wirklich so wiederum halt Beziehung zu Jesus, wo mir wie mega Frieden gibt, wo ich, wenn es mich wieder mal emotional überfordert oder weiß auch nicht was, ich irgendwie zur Ruhe kann kommen. Und wo ich halt mir einmal wieder mega muss sagen, wenn Gott sagt, dass er meine Stärke ist, dann muss ich das, darf ich das auch glauben. Und dann glaube ich auch, dass manchmal 6 Stunden Schlaf reicht und ich irgendwie die Kraft dafür bekomme, für nach der FEG am Morgen, am Abend geht es, wenn ich gut eine Uni spielen
kann. Genau. Ja, und eben, du nimmst auch immer wieder, gerade aus so Lieder raus, nimmst du schon auch noch viel mit. Wir dürfen jetzt noch ein nächstes Lied hören, Another in the Fire. Hast du etwas zu dem kurz noch zu sagen, was du dort daraus nimmst? Eben gerade so, vielleicht
ja,
so stressige Situationen.
Also, Worship-Musik und Lieder bedeuten mir wirklich viel, weil ich eben so ein Gefühlsduseliger Mensch bin. wo irgendwie in dieser Musik schaffe ich es immer wieder, irgendwie meine Gedanken zu sortieren oder halt eben die Gefühle irgendwie einzuordnen. Und jetzt, das Lied ist einfach eins, das ich in den letzten Wochen und Monaten mega viel am Hören war, weil es so ein bisschen, eben, es sagt so ein bisschen, es ist ein anderer im Feuer mit mir. Ich weiss, ich habe so viel, wenn ich, also es steht glaube ich sogar irgendwie noch präziser, wenn ich mich wieder mal mir muss bewusst machen, was für eine Kraft ich habe, dann soll ich als leeres Grab denken. Und dass das die Kraft ist, die in mir ist und dass er immer mit mir ist. Und wenn ich nicht mag, dann trägt er mich weiter und schöpft mich voran und zeigt mir den Weg. Und das ist etwas, was mir mega Kraft gibt und mir halt auch, wie soll ich sagen, ja, eben den Frieden gibt im Alltag, für einfach weiter zu laufen, sozusagen.
Ja, dann tun wir doch das zusammen miteinander aus.
There's a grace when the heart is on the fire. Not a way when the walls are closing in. When I look in the space between where I used to be and this reckoning, I know I will never be alone. There was another in the fire. There's another in the waters, holding back the seas. Should I ever need reminding of how I've been set free? There is a cross that bears the burden, another died for me. There is another in the fire. There was another in the fire. standing next to me, there was another in the waters, holding back the seas. And should I ever need reminding of how I've been set free, there is a cross that bears the burden where another died for me. There is another in the fire. Ooh, there is another in the fire.
Eines der nächsten Bilder, die du noch mitgebracht hast. Wir haben jetzt ein bisschen über den Druck geredet. Vielleicht noch ein anderer Druck, der auch herum sein kann. Eben, jetzt bist du so gross auf so ein Magazin drauf. Wie gehst du mit dem Fame um, wo plötzlich jetzt da, gerade, mit deinen Leistungen, die du da bringst, bei Alligator Malanz, wie gehst du mit dem um, dass du nicht, weiss nicht, überheblich wirst, arrogant? Vielleicht ist es dir ja gleich, wenn du es wirst, aber...
Nein, ist es mir nicht. Ich habe wirklich das Glück, dass ich, weil ich den Fehler früher schon sehr häufig gemacht habe, dass ich so ein bisschen mehr selber etwas eingebildet habe und ein bisschen arrogant geworden bin, dass mir es heute, jetzt, seit ich wieder Uni-Hockey spiele, so richtig nicht mehr oder nur noch selten passiert. Und weil ich halt wie auch gemerkt habe, es ist mir alles gegeben worden, ich kann es wie nicht für mich beanspruchen. Und wenn ich etwas daraus nehme, dann ist es wie so, ich mache mir dann eher fast selber zu viel Druck. Also wenn ich irgendwie, keine Ahnung, eben so das uniok.ch schreibt, mit dem Witwer kannst du Meister werden oder keine Ahnung was, das ist ein fiktives Beispiel, dann mache ich mir eher wieder Druck, Scheiße, alle erwarten das von mir. Und dann muss ich eher vor einem Match wieder, weiß auch nicht, eher den Frieden wieder finden, dass ich mir selber nicht Druck mache und die Freude nicht verliere. Also das ist sehr... Eigentlich, es löst eigentlich fast eher das Gegenteil aus und nicht so, ich bin so ein geiles Sieger.
Ja, eben, gerade so ein bisschen. Das eine ist eben das, dass du deine Leistungen bringen willst, so ein bisschen die Erwartung, die dort ist. Das andere ist vielleicht eben auch ein bisschen so ein bisschen Verantwortung, die du da hast, gerade gegenüber. Eben, wir haben viele junge Spieler auch im Club, die regelmäßig kommen, die Match schauen, die anführen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du mitbekommen, so ein bisschen. Es gibt jetzt so eine Reihe mit Kids, die haben angefangen mit Trommeln und so. Die rufen sogar, Jonas Witwer. Wie kriegst du das mit? Was macht das mit dir, wenn du das so hörst? Eben so ein bisschen, vielleicht die Verantwortung, auch, die du gegenüber so Kids hast, dass du damit abklatschen musst. Vielleicht nervt es bei dir so mit aufgehen und allen noch.
Nein, das macht mir tatsächlich Freude. Weil es ist immer so, wenn ich manchmal im Spiel bin und irgendwie denke, ich habe voll noch nicht so ein gutes Gefühl. Und irgendwie, jetzt hast du noch keine zwei Bälle gehabt und dann fangen die auf der Seite schon an. Denkst du, okay, es ist okay. Sie haben mich trotzdem gerne. Oder weißt du, auch irgendwie so, es hilft mir schon eher. Also, es hilft auch, dass du dich halt mega wohl fühlst im Verein generell. Und wie du aber auch gesagt hast, ich nehme mir wie auch immer vor, dass. Leistungsunabhängig, ob ich jetzt Ende Match einen mega guten Match gemacht habe oder nicht, dass ich mir wie probiere zu sagen, ey, für so zwei, drei Sachen kannst du den einen Weg immer einsetzen, ob du jetzt gut spielst oder nicht. Also, dass du irgendwie fair spielen willst oder dass du, weiß auch nicht Trash-Talk ist und dem Gegner irgendwelche Schimpfwörter am Kopf rührst, auch wenn sie dir es vielleicht machen. Oder halt einfach, dass du probierst, eine positive Energie reinzubringen und die Leute anführen oder das Team zu pushen oder Komplimente verteilen. Und diese Sachen kannst du theoretisch immer machen. Und das ist mehr, manchmal probiere ich immer das ins Zentrum zu setzen und zu sagen, die Leistung ist sekundär. Dann kannst du am Ende des Matches irgendwie auch einen Weg glücklich haben. Also meistens.
Ja, also Fairplay finde ich auch noch ein gutes Stichwort. Ich denke immer so, als Christ oder mit einem christlichen Lebensstil haben wir dort so Verantwortung. Fairplay. Ich habe selber früher auch gespielt und in solchen Situationen, da geht etwa die Emotion über den Verstand. Wie probierst du das zu leben? Oder du hast mir ein Beispiel erzählt, ich weiß nicht, magst du das kurz erzählen, so, wo das schon noch ein bisschen zeigt, wie du kannst, sagen, Veränderung vielleicht machen als Christ.
Also es gibt bei mir auch Situationen, ich bin sehr ein emotionaler Spieler auf dem Feld auch, und da gibt es schon auch Situationen, wo, wenn, keine Ahnung, ein Spieler mir im Nachhinein auf die Finger schlägt oder mir irgendetwas Würst an den Kopf rührt, dann kann es auch sein, dass ich mal mich verliere und nicht gerade unter Kontrolle habe und vielleicht etwas retour gebe, was ich nicht will. Und dann nehme ich mir aber wie auch vor, hey, dann gehst du halt schnell eine Pause zu ihm und klärst es wieder. Und tust nicht nachher weiterhaten oder irgendwie so. Oder ich habe die Saison schon mal eine Situation gehabt, wo mich Fans beleidigt haben und dann habe ich sie retour provoziert und dann sie mich den ganzen Match und ich sie den ganzen Match. Und dann bist du aber auch irgendwie in der Pause schnell her und sagst, hey, schau, das, was ich gemacht habe, ist ein Scheiß und das, was ihr gemacht habt, braucht es auch nicht. Können wir nicht einfach normal weitermachen? Und dann jetzt wirklich so Ende March sind sie tatsächlich mir gratulieren für den Sieg und sind sich alle entschuldigen, im Halbsuff natürlich. Ja. Aber es war mir ja gleich. Schlussendlich ist trotzdem irgendwie das Resultat das Schönste. Und im Spiel selber habe ich mir schon auch manchmal so Gedanken gemacht, wo fängt das Fairplay an oder wo hört es auf. Und theoretisch kannst du es ja völlig übertreiben und immer wenn der Schiri pfeift und du hast aber gesehen, dass es eigentlich anders wäre, könntest du ihm immer sagen, du, weißt, ich bin ehrlich, es wäre eigentlich in die andere Richtung. Ja. Und dann kannst du dann machst du niemandem gefallen, dann wirst du aus dem Team gerührt irgendwann. Und dann habe ich mir irgendwann so müssen sagen, ich habe es jetzt für mich einfach so definiert, dass wenn zum Beispiel bei einem Goalie der Schiri ab und zu mal kommt und fragt, hey, bist du dran gewesen oder nicht, dass ich mir dort, egal ob das Spiel gerade mega wichtig ist und wir nur mit einem Goal führen oder hinten sind und den Ball unbedingt sollten haben, dass ich dann halt einfach auch ehrlich sage, wenn er mich fragt, dann bin ich ehrlich. Wenn er aber nicht fragt und ich den Ball berührt habe, er geht aus und er hat es nicht gesehen, dann ist es mir einfach auch gleich. Das ist einfach auch Teil von
Spielern. Fehlerentscheidungen gibt es.
Ja. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, aber für mich stimmt es so.
Ich auch schon ein Match von dir schauen. Mir ist aufgefallen, du bist sehr ein engagierter Goalie. Du gehst voll mit, du dirigierst hin, du gehst auch das Publikum animieren mit Klatschen. Ist der Stil, ist der wie gewachsen? Hat es irgendeinen Trainer gegeben, der gesagt hat, hey, das mach das so und hast du das so angeeignet? Wie bist du zu dem gekommen?
Also ich musste mir schon auch antrainieren. Ich bin zwar schon grundsätzlich eher ein bisschen extrovertiert als jetzt introvertiert, aber ich habe schon so in den jungen Jahren als Goalie ich halt immer auch schon Verantwortung im Team gehabt. Und als ich zum Beispiel mit 18 das erste Mal in der Nazi A erster Goalie war, dann fühlst du jetzt in diesem Alter nicht schon verantwortlich, dass du Leistungsspieler bist und noch etwas musst sagen vor dem Team. Und dann hatte ich aber wirklich so einen Coach gehabt, das war ein Schwede. Der ist im Training hinter das Goal hergestanden und hat gesagt, jetzt kommentierst oder sagst mir immer, schreist durch die Halle, wer das der gefährlichste Spieler ist. Und dann, wenn ich es nicht gemacht habe, hat mir eins auf den Helm oben drauf geschlagen und dann einfach so das ganze Training müssen kommentieren und schreien und halt das Team automatisch lernen, wie anführen. Und dann lernst du es sehr schnell. Und nachher, gell, irgendwann kommt es schon dazu, wenn ich zum Beispiel als Goalie verzweifle, manchmal, wenn sie offensiv irgendwie in meinen Augen zu wenig Tempo oder Energie auf dem Feld hast und du kannst nichts dazu beitragen, dann denkst du manchmal, das Einzige, was du machen kannst, ist probieren, die Stimmung ein bisschen anzukurbeln und die Leute abholen und klatschen. Und irgendwie hat sich das ein bisschen so ergeben. Das haben nicht alle gern. Manchmal glaube ich auch, also es gibt auch Spieler, zum Beispiel mein Bruder hat das immer gehasst. Er hat immer gesagt, du kannst schon reden, ich höre dir einfach nicht zu. aber für mich ist es wie auch wertvoll, weil ich merke, ich kann mich mehr konzentrieren, wenn ich aktiv bleibe und das Spiel verfolge. Und ein bisschen gute Stimmung in der Halle schadet eigentlich nie.
Kann ich die Frage noch ins Publikum geben? Jetzt müssen wir nur sein. Los ist, wenn er. Hört man auch jemanden gar nicht, oder?
Er ist ein Stürmer, er muss nicht so fest hören wie Verteidiger.
Genau.
Ist aber sogar schon mal ausgeartet, hat mir sogar schon mal ein Fan Ritalin angeboten, verbal. Gesagt, hast du deine Tabletten heute Morgen vergessen? Ja. Dann ja. Das war weniger sympathisch.
Ja, gell, aber ich meine, du kennst ja die taktischen Vorgaben vom Trainer auch ein bisschen von hinten.
Ja.
Du siehst es ja vielleicht auch noch ein bisschen besser und bist noch ein bisschen näher dran,
um noch etwas hineingehen. Das kommt vielleicht schon auch noch dazu. Ich habe mich immer schon mega für Taktik und so das System, das du spielst, interessiert. Und von hinten siehst du es halt mega gut und hast ein bisschen mehr Zeit als Verteidiger, die noch sich die ganze Zeit umdrehen und den Ball hinten rein rennen. Und dann glaube ich auch, dass es wertvoll ist, wenn ich halt irgendwie einen freien Spieler sehe, dass ich das von Anfang an kommuniziere, weil dann die Chance gar nicht erst entsteht. Ich habe dann durch das zwar weniger Möglichkeit, mich auszuzeichnen, weil der Ball nicht mehr zu mir kommt, aber schlussendlich ist es trotzdem für das Team halt, glaube ich, wertvoll. Jetzt müsste man halt mal einen Verteidiger fragen und nicht die zwei Stürmer. Mhm.
Aber wenn wir da noch ein bisschen weitergehen, ein grosser Traum von dir ist, wie vermutlich für jeden Sportler, irgendwie mal für die Nationalmannschaft, also für die Besten von der Schweiz sind dort dabei zu spielen. Bei der U19 hast du das ja schon dürfen erleben. Genau, und jetzt hast du es auch in der A-Nazi geschafft. Vor 2-3 Wochen haben wir eine Qualifikation für die WM gespielt. Dort bist du im Aufgebot. Ich habe es jetzt nicht so mitverfolgt. Du hast, glaube ich, auch gespielt, oder? Eben, mit einem Viertel. Genau, das ist ja.
Richtig, ja. In der Nationalmannschaft bin ich schon vorher zur GC-Zeit irgendwie 2,5 Jahre gsi, aber irgendwie hat mich der Coach immer nur für Trainings aufgeboten und nie für das Spiel. Was mich immer ein bisschen gewurmt hat, als so ein bisschen ehrgeiziger Typ. Und jetzt im November war es, glaube ich, das gsi. Haben wir in Finnland Spiel gegen Schweden, Finnland und Tschechien und da habe ich dann mein erstes Länderspiel dafür machen. Was für mich schon auch, wie soll ich sagen, sehr ein grosser Moment ist. Einerseits, weil es mich mega gefreut hat und gleichzeitig aber auch eben so zu merken, vorher, als ich noch bei GC Union gespielt habe, kann es immer mega wählen. Und dann ist mir alles genommen worden. Und jetzt, wo ich wieder zurück bin und eine gute Ehe habe und nebenbei habe ich im Sport so viel Erfolg wie vorher noch nie und darf sogar noch für die Nationalmannschaft auflaufen und so, habe ich irgendwie so das Sagen im Überfluss. Und darum ist das aus dieser Perspektive sehr ein schöner Moment gewesen.
Ja, hier noch heiß in Action.
Ja, auch wieder laut am Reden.
Ja, wenn wir noch ein bisschen vorschauen, eigentlich habe ich gedacht, jetzt, wenn wir hier sitzen, vielleicht könnte ich ein bisschen probieren, ein bisschen rauszukitzeln, um ein bisschen erfahren, ja, wie geht es weiter und so. Letzte Woche ist das eigentlich relativ klar geschrieben worden. Du hast weiter unterzeichnet bei Malanz für ein Jahr.
Mhm. Ja, ist jetzt länger auch nicht klar gewesen, oder ich also für mich nicht ganz klar gewesen, weil halt einfach der Aufwand mega gross ist. Und jetzt haben wir aber, ich glaube eben diese Woche ist jetzt kommuniziert worden, dass ich nochmal ein Jahr sicher weitermache. Halt auch wegen der, sicher auch wegen der Nationalmannschaft, weil ich dort vielleicht Chance hatte, die WM zu gehen. Mhm. Und schlussendlich aber halt vor allem, weil ich mich im Team und im ganzen Verein extrem wohlfühle. Nicht nur, weil es ab und zu klatscht für mich, sondern auch sonst ist es eine mega familiäre, angenehme Atmosphäre, die, weiss auch nicht, mir mega gut tut. Und ja, ich glaube, ich dürfte auch Malanz noch etwas retour geben und darum freue ich mich mega noch ein Jahr weiterzumachen.
Genau, jetzt sind wir noch in diesem Jahr, gibt es auch noch ein paar Sachen, wenn wir auf nächstes Wochenende schauen. Das Göpp-Final, könntest du mit Alligator Göpp holen. Ist auch für den Bündner Uni-Hockey ein sehr spezieller Tag, weil eben die sich vielleicht nicht so mit dem auseinandersetzen, da gibt es auch einen Liga-Göpp. Dort haben wir 2 Bündner Mannschaften bei den Frauen, bei den Herren im Finale und beim A haben wir auch Alligator Malanz und Piranha Chur im Finale. Und könnte ein grosser Bündner Tag werden. Wie ist so deine Vorfreude auf das Göpp-Final?
Ja, ehrlich gesagt habe ich mich noch nicht mega irgendwie vorbereitet oder daran gedacht, weil es mich sonst wirklich anfangen nervöseln. Und jetzt heute haben wir noch das letzte Meisterschaftsspiel und konzentrierst dich eher noch ein bisschen auf das. Aber ich freue mich schon extrem drauf. Gerade auch mit dem Hintergedanken, dass der Göpp-Final, wo ich mal nicht gespielt habe und dabei war, so einer der Tiefpunkte war. Und jetzt darf ich es tatsächlich noch einmal erleben und einfach geniessen und dabei sein. Dann freue ich mich schon extrem. Muss aber auch gleichzeitig mega aufpassen, dass das Herz nicht. Man ist auch nicht verkrampft und ich mir mega Druck mache und das Gefühl habe, wenn du nicht gewünscht, ist alles für nichts gewesen. Oder so die schlechten Gedanken, die plötzlich kommen. Aber darum ist es vielleicht auch gut, wenn ich noch nicht daran denke.
Genau, ja, jetzt haben wir eben heute Abend. Musst du dann irgendwann auf Zürich haben. Mhm. Haben dann noch das letzte Quali-Spiel vor der Meisterschaft. Geht es noch um etwas? Also, ihr seid in den Playoffs, sind ihr fix drin?
Playoffs genau. Sind wir fix drin und wir dürfen auch daheim anfangen. Also sind wir unter den ersten 4 Reihen weg. Und heute Abend, wenn wir aber gewinnen, wären wir Dritte. Das wäre noch wichtig, weil du dann noch aussuchen zwischen 2 Gegnern. Ja. Und nicht einfach den letzten zugelost bekommst. Und je nachdem ist dann halt im Halbfinale auch nicht der, der Erste war nach der Meisterschaft, ja, sondern eher der, der Zweite war. Also schon noch ein wichtiges Spiel. Aber jetzt auch nicht irgendwie ein Messer am Hals. Also in den Playoffs bist du sicher und dann fängt es eh bei Null an.
Dann ist bei Null, haben wir schon ein Haufen Mal im Eishockey überall erfahren, dass der Letzte oder der Erste rauskicken kann. Wir sind langsam am Schluss. Wir dürfen noch das letzte Lied hören, das du mitgebracht hast, Good Grace. Sag auch noch kurz zu dem etwas, was dir das bedeutet. Oder vielleicht auch noch etwas, was du den Leuten noch mitgeben willst, vielleicht mit dem Song.
Ja, das habe ich auch irgendwie vor einem halben Jahr entdeckt, von Hillsong United. Das ist einfach so ein Lied, das irgendwie für mich mega das zusammenfasst, was für mich den Glauben ausmacht. Das ist so, eines im Lied heisst, glaube ich, God is madly in love with you. Wo einfach so für mich halt genau das aussagt, was darum geht, nämlich dass Gott uns mega liebt und dass es eine mega geile Beziehung ist, die wir dürfen haben und nicht irgendwie einen toten Glauben, sondern mega lebendig, wo wir durch das keine Sorgen haben müssen, den Frieden dürfen haben und seine Liebe jeden Tag neu dürfen spüren und erfahren.
Hören wir das und nehmen das mit.
Together, strangest neighbors, our blood is one. Children of generations, of every nation, our kingdom come. So don't let your heart be troubled. Hold your head up high, don't fear no evil. Fix your eyes on this one truth. God is madly in love with you. So take courage, hold on, be strong. Remember where help comes from. The walls come down, all creation, Everything with breath repeat the sound. All these children, clean hands, pure hearts, good grace, good God. His name is Jesus. Jesus, our redemption, our salvation is in His blood. Jesus, light of heaven, friend forever, His kingdom.